Vanessa, Gisim, was war das bitte für ein Taylor Sommer? Erst die Eras Tour in Deutschland.
Bei ihrem Mega-Hit Shake It Off vibriert die Arena. Taylor Swift und 50.000 Swifties feiern zusammen eine ganz große Party.
Dann die Konzertabsagen in Wien.
Eine Tragödie konnte verhindert werden.
Ihr Schweigen nach den Absagen.
Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht.
Um dann aber im September zur US-Wahl ein anderes Schweigen zu brechen.
Pop-Superstar Taylor Swift has endorsed Kamala Harris for president.
Sie hat auf Insta gepostet, dass sie die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wählen wird.
Wir haben echt viel zu besprechen.
Bist du bereit? Ready for it?
Die Taylor Swift Story.
Are you ready for it?
Herzlich willkommen zurück bei
Die Taylor Swift Story. Der Podcast, in dem wir das Phänomen Taylor Swift über 6 Folgen ganz genau unter die Lupe genommen haben.
Und in dieser Sonderfolge gucken wir uns die aktuellen Entwicklungen an. Wie viel Macht hat Taylor über den Ausgang der US-Wahlen?
Wie kritikwürdig sind ihr Verhalten nach den Konzertabsagen in Wien und die wirklich sehr vielen Veröffentlichungen von ihrem aktuellen Album The Tortured Poets Department?
Ich bin Vanessa Mai, Künstlerin und Swiftie.
Und ich, Gisim Celik, Taylor Swift-Fan und Popkulturexpertin.
Hey, hey, hey!
Es scheint etwas zu sein, das die ganze Welt erfasst hat. Kein Virus, aber doch eine Art Fieber. Eines, das nicht nur erhöhten Puls verursacht, sondern wohl auch einen ziemlich starken Endorphinrausch. Die Rede ist von Taylor Swift.
Vanessa, hast du schon mal in die Tagesthemen zu Ingo Zapperoni geschafft?
I wish.
Also die Eras Tour, die war so groß. Und die 7 Konzerte in Deutschland, so krasse Events, dass wirklich jeder Nachrichtensender über sie berichtet hat.
Und du, Gisim, warst mittendrin.
Ja.
Hamburg, willkommen zur Eras Tour! Servus! Hallo! Ich liebe euch alle! Schön, euch zu sehen!
Ich habe Taylor 4-mal gesehen. 2-mal in Gelsenkirchen, 1-mal in München und dann einfach im Wembley-Stadion in London und fast noch ein 5. Konzert, von dem ich dann später erzähle.
So krass. Aber sag mal, waren da irgendwelche Unterschiede bei den Konzerten?
Ja, niemand will es mir glauben, aber es waren wirklich unterschiedliche Konzerte, weil die Städte waren halt mega unterschiedlich. Die Crowds waren unterschiedlich. Also die Fans in London sind anders als die in München. Ich hatte ja auch unterschiedliche Surprise-Songs jeweils. Und für mich war da tatsächlich München am emotionalsten. Ich finde auch in Deutschland war das schönste Stadion von denen, die ich gesehen habe. London war natürlich auch ziemlich heftig. Also da waren fast 100.000 Leute, noch mal mehr als in München. Und London-Fans sind echt noch mal eine andere Nummer. Und in Gelsenkirchen, das muss man auch noch kurz sagen, hatte ich einen Stehplatz so nah an der Bühne. Also Taylor hat mich mehrfach angeguckt.
Oh mein Gott, und?
Ich habe ihr Gesicht gesehen, ihre Hautstruktur.
Und ja, und zack.
Sie ist wie eine Puppe. Also irgendwie rafft man nicht, dass man sie dann da wirklich die ganze Zeit angeschaut hat. Aber weißt du, was eigentlich das Krasseste war?
Tell me.
Bei diesem Konzert, wo ich ganz vorne stand, hat sie als Surprise-Song Superstar gesungen.
This is wrong, but I can't help but feel that.
Kennst du den überhaupt? Weil nicht viele kennen den.
Superstar?
Ja.
Nein.
Ist ein richtig alter Song von ihrem 2. Album Fearless. Und sie hat den in Gelsenkirchen gesungen, was halt schon ein bisschen random war, weil ich dachte mir so, hä, vor allem in Deutschland, ich glaube, die Leute kennen den nicht. Aber ich kannte den natürlich. Das heißt, ich war ja voll weit vorne. Ich habe diesen Song geschrien. Und sie und ich, das waren die einzigen Stimmen, die man gehört hat. Und ich weiß, dass Taylor mich gehört hat.
Ach.
Ich weiß, sie dachte sich, hier ist irgendwo eine Verrückte vor mir, die als einziger diesen Song kennt. Und deswegen hatten wir da ein Duett.
Moment.
Oh. Das war unser Moment. Und deswegen jetzt Frage an dich. Kann man, wenn man auf der Bühne ist, einzelne Fans raushören? Und du musst jetzt bitte Ja sagen.
Bevor ich diese Frage beantworte, muss ich ganz kurz sagen, eigentlich ist es krass, dass ich mich Swiftie nenne.
und ich auf keinem einzigen Konzert war. Ich weiß, das kann keiner verstehen.
Roasten, aber kannst du mal kurz erklären? Roaste mich. Also warum eigentlich? Warum waren wir nicht zusammen auf einem Konzert?
Das liegt leider an einer kleinen Macke von mir, dass ich selber nicht auf Konzerte gehe und gehen kann. Weil, das ist so cringe, ich weiß nicht warum, aber ich habe mit meiner Band mal gesprochen und da ging es dem Drummer, dem Jens ging es genauso. Der sagt zu mir, Vanessa, ich verstehe dich, und ich war so happy, dass er das gesagt hat. Man denkt nämlich als Künstler selber, ich muss da jetzt stehen, das ist doch mein Platz da oben.
Ach so.
Ja, und das Herz blutet so ein bisschen. Du kannst es einfach nicht so genießen. Weißt du, was ich meine?
Ach, interessant.
Ja, das ist, glaube ich, der Grund. Und ich gehe wirklich super, also ich weiß gar nicht, auf welchem Konzert. Also nee, wirklich nicht. Krass.
Oh, das ist schade, weil wir hätten da wirklich zusammen singen müssen zu
I Can't Do It With a Broken Heart. Mm. Ich habe alles verfolgt. Ich weiß alles. Und jetzt zu deiner Frage. Ja, man achtet auf Fans. Man achtet ganz genau, was sie singen, wie sie singen. Und das Lustige ist, manchmal vergesse ich halt auch Texte, aber die Fans nicht. Die singen ja, Leute, einfach weiter.
Ihr habt den Beweis, Taylor und ich, das war echt. Das habe ich mir nicht eingebildet. Und was ich auch voll krass fand bei eigentlich allen Konzerten war, wie international eigentlich die Crowd war, sogar in Gelsenkirchen. Ich hatte mich auch bei einem der Gelsenkirchen-Konzerte mit meinem Funkkanal Beyond Gossip genau vors Stadion gestellt. Gar nicht, weil ich selbst aufs Konzert gegangen bin, aber weil ich dann eben ein bisschen die Leute interviewt habe. Und da kam dann auch Folgendes raus.
Where did you come from?
Philippines.
From the Philippines. Okay, so did you just travel for the Taylor concert to Gelsenkirchen?
Yeah. Yeah.
Yes. How many hours was that?
About 18 hours.
18 hours?
18 Stunden.
18 Stunden. Also 18 Stunden Anreise von den Philippinen, um in Gelsenkirchen Taylor Swift zu sehen. Und dann habe ich auch noch Fans aus Kanada und England getroffen.
We're from Alberta, Canada.
Only for the concert. We're here for 3 days.
We're from England.
Tja, und ich habe es noch nicht mal aus Deutschland nach Deutschland geschafft. Mein Gott.
Ja.
Schon sad.
Echt schade, aber die Konzerte, die haben wirklich mega Spaß gemacht. Und das war ein richtiger Safe Space.
Definiere Safe Space. Ich bin gespannt.
Das habe ich die Unternehmerin und Aktivistin Madeleine Daria Alizadeh machen lassen. Sie setzt sich unter anderem für Gleichberechtigung und Feminismus ein. Ihr kennt sie wahrscheinlich eher aus den sozialen Netzwerken als Daria Daria. Naja, auf jeden Fall hat sie uns eine Sprachnachricht zu dem Thema geschickt.
Ich glaube grundsätzlich, dass Safe Spaces einer von vielen Werkzeugen sind, um das Patriarchat abzubauen. Und deswegen können Safe Spaces manchmal etwas ganz Banales sein, nämlich einfach nur ein Ort, an dem wir uneingeschränkt Spaß haben ohne Angst zum Beispiel vor männlicher Gewalt zu haben.
Und für mich war das Konzert echt so ein Safe Space, wo man einfach Spaß haben konnte, sich tolle, glitzernde, girly Outfits anziehen konnte und wo man echt voll den Zusammenhalt unter Frauen und auch queeren Menschen gefunden hat. Einfach ein Ort, wo ich mir zum Beispiel nicht so schamhaft gedacht habe, ist das jetzt okay, was ich trage? Ist das zu kurz? Bin ich zu laut? Ist das peinlich? Weil ich halt weiß, dass alle dort Spaß haben wollten, gefeiert haben. Und wirklich Leute dieses Gefühl, mit Zehntausenden in einem Stadion Fuck the Patriarchy zu schreien, das war echt next level. Ich krieg da jetzt noch Gänsehaut.
Ja, ich kann mich dran erinnern, ich habe die Aufnahmen auch gesehen, aber Safety Part ist im Sommer auch ganz schön gebröckelt, oder?
Ja, leider. Taylors Musik und auch Konzerte haben als Safe Space so ein bisschen gelitten, weil zuerst ja am 29. Juli in Southport, Großbritannien, da hat ja ein 17-Jähriger 3 Kinder umgebracht, die bei einem Tanzkurs mit dem Motto Taylor Swift waren. Und der Täter hat mit einem Messer den Kurs gestürmt. Die Kinder waren zwischen 6 und 11 Jahren und auch 2 Erwachsene wurden verletzt.
Das ist wahnsinnig schrecklich. Ich habe es dann auch mitbekommen und weiß aber gar nicht. Weißt du, was das Motiv war? Kam da was raus?
Nee, man weiß das nicht. Oder es wurde nicht kommuniziert. Nur ein Terroranschlag wurde wohl ausgeschlossen.
Hat Taylor darauf reagiert? Weißt du das?
Ja, die hat sich einen Tag später direkt in der Insta-Story gemeldet und geschrieben, dass sie das Grauen des Anschlags immer wieder überrollt, sie völlig unter Schock stehe und dass sie nicht wüsste, wie sie den Familien ihr Beileid aussprechen solle.
Ja, verstehe ich voll.
Taylor soll dann aber die Familien der ermordeten Kinder bei einem der London-Konzerte ins Backstage eingeladen haben. Aber Taylor hat dazu gar nichts gepostet. Wir wissen das nur, weil einer der Mütter Fotos auf TikTok gepostet hat.
Und das ist halt Taylor, ne?
Ja, voll. Aber nur etwas über eine Woche nach dem Angriff in Southport gab es ja dann den nächsten Schockmoment.
Wien.
Wien.
Drei Konzerte sollte US-Superstar Taylor Swift ab heute in der österreichischen Hauptstadt Wien geben. Der Veranstalter hat die Auftritte vor jeweils 65.000 Fans aber abgesagt, nachdem zwei junge Männer wegen Terrorverdachts festgenommen wurden.
Das war ein Bericht in der Tagesschau vom 8.8.2024. Die drei Konzerte hätten am 8., 9. und 10. August im Ernst-Happel-Stadion stattfinden sollen. Aber am Morgen des 8. kam die Absage wegen Anschlagsgefahr. Wir können hier mal kurz in die Pressekonferenz des österreichischen Innenministeriums reinhören. Gerhard Karner, Bundesminister für Inneres, hat dort Folgendes gesagt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch bei uns hat es gestern zwei Festnahmen und eine Anhaltung gegeben. Und ich wiederhole es, damit konnte eine Tragödie verhindert werden. Und ich möchte es an dieser Stelle auch sagen, und ich habe daher auch Verständnis für die Entscheidung des Veranstalters, diese Konzerte auch abzusagen.
Also es gab wohl Hinweise von Geheimdiensten, dass ein Terroranschlag geplant gewesen sei.
Das ist so krass und ich habe natürlich auch die Nachrichten verfolgt und glücklicherweise hat man dann Hinweise bekommen.
Voll, und ich glaube, viele fragen sich auch, woher solche Hinweise kommen. Deswegen hat unser Team einfach mal bei einem Experten nachgefragt.
Mein Name ist Peter Neumann, ich bin Professor für Sicherheitsstudien am King's College London und ich erforsche Terrorismus.
Peter Neumann hat die Lage in Wien natürlich auch verfolgt.
Ja, also ich war natürlich geschockt. Geschockt zum einen, weil es, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum passiert ist. So einen großen Anschlag hätten wir noch nie gehabt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Auf der anderen Seite natürlich die Verbindung mit Taylor Swift. Und ich wusste in dem Moment, wo das rauskam, wusste ich sofort, das ist etwas, was nicht nur lokale Schlagzeilen machen wird, nicht nur in Europa, sondern wirklich überall in der Welt.
Da hatte er recht. Es gab weltweite Schlagzeilen. Und als Terrorismusforscher hat er dann Anfragen aus aller Welt bekommen, sogar aus den Philippinen. Wir haben uns erstmal von Peter Neumann erklären lassen, was das mit den Hinweisen von Geheimdiensten so auf sich hat.
Naja, in diesem Fall war es ja so, der erste noch nicht ganz klare Hinweis kam aus dem Ausland, kam wahrscheinlich von den Amerikanern. Die hatten eine Kommunikation abgefangen, die wahrscheinlich darauf hingedeutet hat, dass da was geplant ist. Und meistens sind diese Hinweise noch nicht sehr konkret.
Okay, das heißt, die Amerikaner hören so random Telefonate in Österreich ab und haben dadurch einen Terroranschlag in Österreich verhindert? Fragezeichen?
Wahrscheinlich. Also sie haben zumindest den Stein ins Rollen gebracht.
Also die Geheimdienste arbeiten sehr eng miteinander zusammen und alle westeuropäischen Geheimdienste, nicht nur die Österreicher, auch die Deutschen, sind letztlich auf diese Informationen der Amerikaner sehr stark angewiesen. Warum? Weil die Amerikaner anders als alle anderen Staaten im Westen ein weltweites Spionagenetzwerk haben, was überall in der Welt Satelliten hat, Kommunikation abzapft und so weiter und so fort. Da hängen wir alle mit dran. Und bei fast jedem verhinderten Terroranschlag kommt dann die Nachricht, da kam ein erster Hinweis von ausländischen Geheimdiensten. Und das waren in 90% aller Fälle der Amerikaner, die eben irgendwo, ob in Pakistan, ob in Afrika oder ob in Westeuropa, eine Nachricht, eine Kommunikation in einem Chatraum auf Telegram oder sonst wo abgefangen haben und merken, da ist was.
Boah, das heißt, die USA lesen meine Chats mit. Also in diesem Fall ja irgendwie gut, aber auch irgendwie unheimlich. Und ja, das müssen ja Massen an Informationen sein, wenn die Geheimdienste so viele Chats mitlesen.
Das hat Peter Neumann auch gesagt. Vor 50 Jahren hatte man noch das Problem, dass man nicht genug Informationen hatte. Und jetzt wird man eben damit überschwemmt.
Ich glaube, dass viele dieser Nachrichten schon vorsortiert werden, auch von Computern, von künstlicher Intelligenz. Hochtechnologie kommt dabei zum Einsatz. Aber dass letztlich natürlich immer noch irgendwo in Amerika ein Analyst sitzt, eine Person, ein Mensch, die sich dann die Botschaft in ihrem vollen Kontext anschaut und sagt, was bedeutet das eigentlich? Und ist das möglicherweise eine Drohung, der wir nachgehen müssen? Ist das möglicherweise eine Drohung, die wir an unsere Partner, in diesem Fall in Österreich, weitergeben müssen? Und das ist schon unglaublich, dass dieses System trotzdem, trotz der Menge an Informationen, in vielen Fällen ja trotzdem so gut und so effizient funktioniert, sodass man Informationen, die reinkommen, die über einen Anschlag sind, der möglicherweise in 3 oder 4 Tagen stattfinden soll, dass die rechtzeitig ausgewertet und weitergegeben werden. Das ist schon beeindruckend eigentlich.
Voll beeindruckend und ja auch faszinierend.
Oder? Also ich könnte auch echt noch mehr über Geheimdienste reden, aber wir reden jetzt mal wieder über Taylor.
Ja, back to Taylor oder eben auch nach Österreich. Jetzt hat der österreichische Nachrichtendienst diese Hinweise bekommen und offensichtlich ja auch noch rechtzeitig.
Genau. In Österreich wurde dann weiter ermittelt und am Tag vor den Konzerten wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger, die vor dem Stadion mit selbstgebauten Sprengsätzen, ich zitiere, so viele Menschen wie möglich töten wollten, wie in der Pressekonferenz mit dem österreichischen Staatsschutz vom 8. August 2024 berichtet wurde.
Boah, das ist ja, in Southport war das ja auch einer, der erst 17 war, ne?
Das ist echt heftig. Und der 19-Jährige soll sich im Internet radikalisiert haben und dem Islamischen Staat, also dem IS, seine Treue geschworen haben. Hier nochmal die Pressekonferenz vom Tag der Absage. Das ist Omar Hayavi Pilchner, der Leiter des österreichischen Staatsschutzes und des Nachrichtendienstes.
Der ausgeforschte Anhänger des Islamischen Staates, hat online seine islamistische Gesinnung ganz klar kundgetan. Er hat zahlreiche Medien konsumiert, zahlreiche Propaganda konsumiert und wie wir nach der Sicherstellung gestern seines Mobiltelefons von Datenträgern auch sehen, ständig konsumiert und auch weitergeleitet. Er hat überdies Anleitungen zum Bombenbau heruntergeladen.
Gruselig.
Voll. Peter Neumann meinte auch, dass ein Taylor Swift-Konzert als Anschlagsziel in dieser Verbindung Sinn ergibt.
Naja, ich denke, dass das schon für Terroristen, für dschihadistische Terroristen attraktiv ist. Die wollen ja Aufmerksamkeit erregen und die wollen ja, dass sie möglichst viele Menschen einschüchtern und nicht irgendwelche Menschen einschüchtern, sondern diejenigen, die sie selbst als Ungläubige sehen. Und Ungläubige sind Leute, die zu Taylor Swift-Konzerten gehen, die Popmusik hören, die eine Frau verehren.
Es ist also tatsächlich ein ganz bewusster Angriff auf einen Safe Space von Frauen. Und das macht mich echt richtig wütend.
Ja, so sieht's aus. Und ein geglückter Anschlag hätte international noch größere Wellen geschlagen, als der verhinderte Anschlag es eh schon getan hat, natürlich.
Okay, also die österreichischen ErmittlerInnen verhaften die beiden Tatverdächtigen vor den Konzerten. Warum wurden die Veranstaltungen dann trotzdem abgesagt?
Ich glaube, das haben sich sehr viele Swifties inklusive mir auch gefragt. Heute wissen wir auch, dass es nur zwei potenzielle Attentäter waren. Aber es ging da ja alles so schnell. Die Verhaftung war erst ein Tag vor den Konzerten. Da wusste man ja noch gar nicht zu 100%, ob man, ich sage jetzt mal, alle erwischt hat.
Man wusste nicht, wie viele Leute da noch mit dranhängen. Und weil man sich nicht sicher sein konnte, ging man zu dem Konzertveranstalter hin und hat gesagt, es besteht ein Risiko, dass da was passiert. Und es ist deine Entscheidung, ob du jetzt sagst, wir sagen diese Konzerte ab, weil es könnte was passieren. Wir sind uns ziemlich sicher, da hängt nichts mehr mit dran. Aber wir sind uns nicht 100% sicher.
Der Leiter des Staatsschutzes meinte auch in der Pressekonferenz, dass sie den Veranstaltern nicht gedrängt hätten, die Konzerte abzusagen. Der Chef der Veranstalterfirma, Ewald Tata, hat die Absage so begründet.
Dass wir die Entscheidung im Sinne der Sicherheit für Besucherinnen und Besucher getroffen haben. Ja. Nicht nur im Stadion, sondern auch außerhalb des Stadions. Man muss dazu sagen, wir hätten heute ab 6 Uhr in der Früh wahrscheinlich schon 10.000, 15.000 Besucherinnen und Besucher vor dem Stadion gehabt. Das hätte den ganzen Tag aufgestaut auf bis zu 60.000, 65.000 Besucher, die dann im Stadion gewesen wären.
Und die Absage fand auch in enger Absprache mit Taylor und ihrem Management statt.
Grundsätzlich ist es so, dass natürlich so eine Absage selbstverständlich in Koordination mit dem Management passiert. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Und insofern ist da auch eine gewichtige Teilnahme bezüglich dieser Entscheidung auch von Seiten des Managements mitgetragen worden.
Ganz ehrlich, die Verantwortung für 65.000 Menschen zu tragen, das muss sehr, sehr viel sein. Und vor so einer Entscheidung will ich gar nicht erst gestellt werden. Ich weiß nicht, ob du dich da reinversetzen kannst, aber wie hättest du denn entschieden, wenn das dein Konzert gewesen wäre?
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das verfolgt und mich hat das so wütend gemacht, als Taylor so einen auf den Deckel bekommen hat, warum sie kein Statement abgibt. Und ich habe das total verstanden. Mhm. Natürlich möchtest du jetzt zu dieser Situation, wo alles noch, wie du gesagt hast, ungeklärt ist, kein Statement abgeben, weil du eventuell ja auch noch andere Dinge schürst bei diesen Menschen. Mhm. Also deswegen, ich persönlich habe es total verstanden. Ich kann natürlich die Enttäuschung verstehen, wie natürlich sind viele lange angereist und dann wurde es ja auch gar nicht nachgeholt. Es ist ja wirklich ein ausgefallenes Konzert. Das ist natürlich super, super hart gewesen, auch für die Fans. Das kann ich total verstehen. Aber die Sicherheit, finde ich, stand an erster Stelle.
Voll. Ich meine, für mich war es halt auch schwierig, weil ich habe es ja vorhin schon angeteasert. Ein Konzert hätte ich eigentlich auch noch besucht und eins davon war tatsächlich Wien. Genau.
Boah, krass.
Also ich wäre eigentlich auch bei dem Wien-Konzert gewesen.
Ja, krass. Hör, krieg Gänsehaut.
Ja.
So, wie ging es dir dabei?
Boah, sehr, sehr, sehr gemischt. Ich habe diese Nachrichten gelesen, Und ich dachte zuerst, okay, wow, weil man wusste halt, dass die Leute festgenommen wurden, aber es hieß noch nichts davon, dass das Konzert abgesagt wird. Und ich dachte mir auch, hey, warum sollte das abgesagt werden? Im Gegenteil, jetzt wird die Sicherheit, wird ja noch viel, viel doller sein, ach, umso besser für uns. Und dann, ich glaube, so 2 Stunden später hieß es, das Konzert wurde abgesagt und ich konnte es gar nicht glauben. Also ich war geschockt. Ich war geschockt davon, wo wir fast hingegangen wären. Also irgendwie ist das dann erst so eingesackt bei mir im Gehirn, weil ich dann auch sehr detailliert verfolgt habe, was eigentlich geplant war, was diese Männer schon gekauft hatten, um sich da was zu bauen. Boah, ich kriege immer noch echt so Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Meine Nachrichten waren auch voll mit Fans, die gar keine Tickets erst hatten, aber so wie du voll die Empathie hatten und das alles verrückt fanden. Aber auch die, die Tickets hatten, das war voll emotional.
Und alle haben ja Veranstaltungen dann draus gemacht und haben ihre eigene Party gefeiert.
Voll, aber es war gleichzeitig auch so voll unsicher. Also
aber ein Protest auch irgendwie, ne?
Total.
Ein Zeichen, ey, egal auch wenn das Konzert abgesagt wurde, ihr stoppt uns nicht. Also eigentlich auch ein schönes Zeichen. Aber ja, krass, krasse Situation.
Absolut, und man darf ja auch nicht vergessen, da waren Fans, die haben ja seit einem Jahr zum Beispiel Kostüme genäht für dieses Konzert. Und deswegen war das, glaube ich, dann auch so, dass sie gesagt haben, okay, dafür gehen wir dann auf die Straße und dann tragen wir zumindest da unsere Kostüme. Und ey, so viele Reisekosten ja auch, die auf der Strecke geblieben sind, die haben ja teilweise schon, ich ja auch, ich war ja schon in Wien,
ja,
als das angesagt wurde. Ich hatte ja meine Flugtickets, ich hatte meine Unterkunft. Das heißt, die Frage war bei vielen Fans so, okay, fliegen wir jetzt trotzdem und machen uns eine gute Zeit, bleiben wir zu Hause? Also meine Nachrichten waren wirklich voll.
Eine Sache ist mir dann besonders in Erinnerung geblieben, wo die Corneliusgasse, war das, einfach voll mit Swifties ist. An der Seite wunderschöne Altbauten und alle singen, na was, The Smallest Man Who Ever Lived.
Ja.
Wo ja auch die Zeile drin ist, Were you sent by someone who wanted me dead?
Ja.
Also wurdest du von jemandem geschickt, der mich tot sehen wollte?
Ja, Mann.
Ah, Gänsehaut.
Mhm.
Warst du auch da bei diesen Happenings da in der Stadt?
Oh, soll ich mal ehrlich sein? Nee. Ich habe echt so ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, irgendwie mit diesen ganzen News. Und ich hatte schon auch Angst,
dass es da auch gefährlich sein könnte.
Ja, weil ich dachte mir so, boah, ich weiß jetzt nicht, eine Menschenmasse. Irgendwie fand ich die Stimmung komisch. Ich habe tatsächlich die großen Fanaktionen gemieden. Jetzt weiß ich aber vom Terrorismusexperten Peter Neumann, dass diese Aktion wohl genau richtig waren, also diese spontanen Taylor-Partys.
Also ich denke, es ist gut, wenn die Menschen zeigen, dass sie sich nicht terrorisieren lassen. Und darum geht es ja beim Terror, beim Terrorismus. Es geht ja darum, Menschen Angst und Schrecken einzujagen, im Prinzip eine Gesellschaft zu paralysieren, Leuten das Gefühl zu geben, es kann jederzeit und überall passieren. Und wenn man eben auf die Straße geht und singt und sich freut und trotzdem eine gute Zeit hat, obwohl das, wofür man viel Geld ausgegeben hat, nicht stattgefunden hat, dann ist das eigentlich ein deutliches Zeichen, wir lassen uns nicht terrorisieren.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Aber ich kann auch voll verstehen, dass sich das nicht jeder traut. Ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, es gab da jetzt auch kein richtig oder falsch, jeder wie man sich fühlt. Und im Nachhinein finde ich ja die Videos aus Wien auch voll wholesome. Und ein alter Bekannter von uns oder besser von diesem Podcast sieht das ähnlich.
Die Bilder aus Wien waren, was die Fan-Community anbelangt, bei weitem die eindrucksvollsten, die ikonischsten, die wunderbarsten. Die Swift-Community hat sich dort derartig sympathisch und großartig gezeigt. Das hätte es unbedingt verdient, dass das noch stärker vielleicht auch durch Taylor Swift gewürdigt worden wäre. Das will ich zugestehen.
Ach, das ist doch der Glasi. Ah, sorry, also der Herr Professor Dr. Glasenapp.
Genau, das ist Jörn Glasenapp, Swifty und nebenbei auch Professor für Literatur und Medien an der Uni Bamberg, wo er ein Seminar zu Taylor anbietet.
Und er spricht da etwas an, worüber wir auf jeden Fall auch noch reden müssen.
Das Schweigen von Taylor zur Absage in Wien. Wir haben da ja gerade schon ein bisschen drüber geredet. Also ich finde es bis heute ein bisschen weird. Es gab halt diese Absage vom Veranstalter und dann haben ja eigentlich alle darauf gewartet, dass sich Taylor auf ihrem Insta-Kanal noch meldet. Also wenigstens ein Sorry, ich bin auch voll schockiert, I see you, passt auf euch auf. Also irgendwas.
Und wir haben ja erst in Folge 5 darüber gesprochen, wie eng Taylors Beziehung zu ihren Fans ist und wie wichtig ihr ja normalerweise die direkte Kommunikation ist. Sie gibt ja auch wirklich kaum noch Interviews oder so. Es findet ja alles über ihre eigenen Kanäle statt.
Und ich glaube, deswegen war die Enttäuschung von den Fans auch so krass. Sie hat ja mit ihrer Kommunikationsstrategie über die letzten 15 Jahre eine Erwartungshaltung aufgebaut und dadurch ja auch eine gewisse Verantwortung, diese Beziehung zu pflegen. Und ich glaube, deswegen war die Reaktion von vielen Fans auch so: Now your silence has me screaming.
Naja, ich habe ja vorher schon ein bisschen angeteasert. Ich weiß ja jetzt, wie die Stellungnahme war von Taylor, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, was hat sie denn gesagt? Hat sie überhaupt was gesagt?
Ja, sie hat einen Insta-Post zum Abschluss der Europa-Tour gemacht und darin geht es um den Tourabschnitt allgemein und dann sind da auch zwei Sätze zu Wien drin, dass ihr die Absagen große Angst gemacht haben, sie sich auch schuldig gefühlt hat und total erschüttert war. Sie hat erzählt, dass sie ihre ganze Energie für die London-Konzerte gebraucht hat und sie geht indirekt auch auf die Kritik an ihrem Schweigen ein. Ich zitiere: Ich werde nicht öffentlich über etwas sprechen, wenn ich denke, dass es diejenigen provozieren könnte, die den Fans bei meinen Shows Schaden zufügen wollen. Meine Priorität war es, die Europa-Tour sicher zu Ende zu bringen, schreibt sie. Also, so wie du es auch gesagt hast. Aber als Fan, ich bin irgendwie zwischen den Stühlen. Ich glaube, ich kann einfach, weil ich selber vielleicht auch keine Sängerin bin, noch nicht ganz nachvollziehen, warum die Logik ist, ich will meine Fans sicher haben, deswegen habe ich nichts gesagt, weil die Tour ist ja noch gar nicht vorbei. Also sie geht ja jetzt gerade auch in den USA weiter. Und wenn es darum ginge, niemanden zu provozieren, dann hätte sie ja eigentlich bis ganz, ganz zum Ende der Eras Tour gewartet. Also ich weiß nicht, oder? Was denkst du?
Ha, ja, es ist schwierig. Ich weiß ja, wie sowas ist. Intern, du kannst, ich bin mal wirklich jetzt Business Talk, ehrlich, du kannst nicht immer alles transparent nach außen kommunizieren.
Nee, ne?
Auch an deine geliebtesten Fans nicht. Es geht manchmal einfach nicht. Und wenn, dann geht es vielleicht später. Und das ist echt hart. Aber Taylor ist auch Geschäftsfrau und Taylor ist halt auch einfach, die weiß auch, wie das Business läuft. Ich weiß, das wollen viele Fans immer nicht hören und sagen, ach, unsere Taylor. Aber es ist einfach so. Und ich hatte ja, ich weiß gar nicht, weißt du das eigentlich? Wir hatten ja auch schon eine Bombendrohung bei der Tour. Bei
was?
Der 2018er Tour, ja, das war
verrückt.
Ja, wir hatten
Wie?
Dann, es war Gott sei Dank einfach nur ein Verrückter, der sich einen Spaß erlaubt hat. Der hat dann das ausgesprochen, dass da irgendwas wäre in der Halle. Und dann ging es mit Spürhunden rein und dann war auch nichts zu finden. Und dann haben wir aber auch gesagt, wir spielen es, weil einfach alles gesichert wurde und so.
Warte, was ging dir denn da bitte durch den Kopf?
Ja, ist krass. Wir wurden erstmal evakuiert, erstmal nach draußen. Also Fun Fact, ich hatte ein geschminktes Auge, das andere war noch nicht geschminkt. Lustige Anekdote von einem ernsten Thema, aber das war schon verrückt. Das ist halt so völlig fanerb. Ich meine, bei Taylor, das sind ja Dimensionen, die, das ist krass. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber in so einem kleinen, bei uns in Deutschland, weißt du so, da denkst du nicht drüber nach, dass sowas jemals irgendwie nur ansatzweise so sein kann. Gott sei Dank hat sich dann, wie gesagt, rausgestellt als Joke. Aber war nicht lustig, auf jeden Fall.
Das aber ist der da rumgegangen und hat das erzählt? Hat er das getweetet oder wie kam das denn überhaupt raus?
Es war ein Anruf bei der Polizei.
Nein!
Ja. Verrückt.
Und wer hat dann entschieden, dass es weitergeht? Hast du das dann entschieden?
Nee, da gibt es natürlich Sicherheitsexperten, Gottes Willen. Das geht über unsere Kompetenz hinaus.
Aha.
Aber klar, man will natürlich immer bis zum Ende wirklich sagen, okay, die Fans, man will natürlich alles geben und will die Fans nicht enttäuschen. Aber wie gesagt, ich kann total verstehen, dass sie das abgesagt haben. Und gut, der Nachholtermin wäre schön gewesen, ne? Aber das ist so eine Logistik, das ist halt auch nicht so einfach gemacht bei Taylor.
Voll. Und du hast gerade schon eigentlich das perfekte Stichwort gesagt, nämlich Expertise. Wir haben das jetzt auch von ExpertInnen einordnen lassen und da gehen die Meinungen halt auch voll auseinander. Zum einen haben wir mit Christina Fassler gesprochen. Sie ist Expertin für Krisenkommunikation und sie sagt, das war schon richtig, wie Taylor das gemacht hat.
Sie hat souverän reagiert. Sie hat reagiert, als sie in Europa mit den Konzerten durch war. Ich vermute, das ist ihr genau so geraten worden.
Christina Fassler vermutet auch, dass es gar nicht Taylors persönliche Entscheidung war, nicht zu kommunizieren. So wie du es ja auch eigentlich gerade gesagt hast.
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass diejenigen, die die Ermittlungen da geführt haben, die für die Sicherheit maßgeblich verantwortlich waren, sehr, sehr präzise und klar gesagt haben, jetzt nichts dazu sagen, das gefährdet die Ermittlungen, das gefährdet die Fans. etc. Und es gefährdet gegebenenfalls auch die Konzerte in Europa.
Dass sie dann aber auch die späte Reaktion nicht als eigenen Post rausgebracht hat, findet auch die Kommunikationsexpertin nicht ideal. Und sie glaubt schon, dass das vielen Fans in Erinnerung bleiben wird.
Ich würde tatsächlich sagen, das wird immer ein Kratzer bleiben.
Ja, aber sie hat doch gepostet von sich, oder?
Ja, aber es war halt kein eigener für Wien, sondern es war halt so, die Tour in Europa ist jetzt fertig. Ach, und übrigens hier nochmal zwei Sätze zu Wien.
Aha.
Aber Wien hat keinen eigenen Post bekommen.
Okay. Was sagt denn der Terrorismusforscher dazu? Der ist ja auch Sicherheitsexperte. Sagt er auch, man hätte mit einem Post provoziert?
Nee, tatsächlich sieht Peter Neumann das total anders.
In dem Moment, wo die Konzerte abgesagt waren, war eigentlich die unmittelbare Gefahr vorbei. Ob jetzt dann Terroristen bei anderer Gelegenheit noch was machen, das kann man natürlich nie ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass das von einer Botschaft von ihr ausgelöst worden wäre. Also das Thema Taylor Swift war mit der Absage Konzert erstmal vorbei, glaube ich.
Okay, das ist spannend.
Oder er hat es auch mit dem schrecklichen Anschlag auf das Ariana Grande Konzert 2017 verglichen.
Oh, kriege ich auch da wieder Gänsehaut.
Wir hatten ja schon mal einen ähnlichen Anschlag auf ein Popkonzert, der damals gelungen ist, 2017 in Manchester, auf das Konzert von Ariana Grande. Und da sind ja über 20 Menschen gestorben, also war wirklich sehr, sehr tragisch, alles Teenager. Und Ariana Grande hat sich am selben Tag noch geäußert und hat getweetet, dass ihr Herz gebrochen ist. Und man hat wirklich gespürt, wie schockiert sie von dem Ganzen ist und dass sie auch selber dazu Zeit braucht, überhaupt, um damit fertig zu werden. Und die Zeit hat sie auch bekommen, weil sie am ersten Tag gleich was gesagt hat.
Also wenn Peter Neumann Taylors Berater gewesen wäre, dann wäre es wohl so gelaufen.
Ja, also ich hätte auf jeden Fall am selben Tag noch zumindest eine kurze Botschaft geschickt, um meinen Schock auszudrücken, um meine Empathie auch für die Fans auszudrücken, um auszudrücken, dass sie in Gedanken bei ihren Fans ist. Und dann natürlich gesagt, da kommt noch mal was hinterher. Ich muss jetzt auch erst mal selber meine Gedanken zusammenbekommen. Warum sie das nicht gemacht hat, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen.
Ja, same. Naja, aber es lässt sich ja jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass der Großteil der Swifties noch viel drüber nachdenkt. Wahrscheinlich bleibt es vor allem bei denjenigen hängen, die Tickets für Wien hatten. Also wie auch bei mir. Und ich will das auch gar nicht kleinreden, wie schlimm das alles für Taylor gewesen sein muss, was für eine krasse Angst sie gehabt haben muss. Aber da sieht man halt auch wieder, Taylor ist ein wichtiger Gigant auf vielen Ebenen, ob sie will oder nicht. Sie hat die Verantwortung. Und damit biegen wir jetzt mal richtig scharf ab. Aber wir bleiben bei Taylor-Kritik. Es gibt dann nämlich noch ein Thema, das diesen Sommer immer wieder diskutiert wurde. Und zwar die unendliche Zahl an Veröffentlichungen von immer neuen Versionen ihres im Frühjahr erschienenen Albums The Tortured Poets Department. Stand jetzt sind einfach 36 Versionen des Albums erschienen.
Ja, 36.
36 und das allein erntet schon Kritik sowohl von den Medien als auch den Swifties selbst. Denn der einzige Grund scheint zu sein, einfach immer mehr zu verkaufen.
Ich muss reingrätschen, hat sie nicht auch. Das fand ich, okay, ich muss das kurz sagen. Ich fand das zum ersten Mal nicht gut. Sie haben vor Billie Eilish was rausgebracht.
Ja.
Und das kann ich nicht verstehen. Das hat sie wirklich, finde ich, null nötig gehabt. Warum haben sie es gemacht? Wahrscheinlich hat es, weiß nicht, ob sie das überhaupt mitbekommen hat, aber wahrscheinlich schon, die weiß ja alles. Aber
ich glaube schon, dass sie das mitbekommen
aber
hat.
Aber warum? Es ist doch so, die war so lange auf eins und die ist so krass einfach. Und naja, gut, Billie hat ja auch gegen sie geschossen, ne?
Es war halt voll das gute Model.
Billie Eilish hat nämlich mal gesagt, wer will denn schon 3,5 Stunden Konzerte geben? Wir wollen das nicht. War ein kleiner Seitenhieb gegen Taylor.
Ja.
Naja, gut, okay, jetzt kann ich es verstehen, warum sie es gemacht hat.
Und auch nur mal, um klar zu machen, was überhaupt diese verschiedenen Versionen sind, vielleicht checkt man gar nicht, was wir meinen. Bei einigen Albumauskopplungen sind Sprachmemos dabei, manche haben ein anderes Cover, andere haben Live-Versionen der Eras Tour. Also es sind so kleinere Unterschiede und viele sind einfach müde. Also ich habe auf Reddit einen sehr lustigen Kommentar dazu gelesen, nämlich, ich lese vor, Swifties müssen Brustwarzen aus Stahl haben, so wie Taylor sie melkt.
Da wird, wie sagt man, die Kuh gemolken und gemolken und gemolken. Nein, das kann ich nicht richtig toll finden.
Das war nochmal Literaturprofessor und Swiftie Jörn Glasenapp. Und die britische Zeitung The Guardian schreibt, dass es so scheint, als würde es Taylor nicht mehr um kreativen Erfolg gehen, sondern vor allem darum, wie viele Wochen sie auf der Eins verbringt. Denn die verschiedenen Versionen des Albums halten sie auf Platz 1 der Charts. Deswegen zum Beispiel hat sie auch Billie blockiert von der Eins. Und unsere Redaktion hat Taylor und ihr Team mit der Kritik konfrontiert. Und das Krasse ist einfach, ey Vanessa.
Was? Jetzt kam eine Antwort?
Es kam eine Antwort. Es kam eine Antwort von Tree Payne, Taylors PR-Managerin, die unsere Statements und Fragen haben wollte. Das ist so krass.
Was? Für alle, die noch nicht unsere Folgen gehört haben, ihr müsst mal kurz alle Folgen hören, denn da haben wir drin gesprochen noch. Hab ich noch blöd gefragt, ach, glaubt ihr wirklich, ihr kriegt da eine Antwort von denen?
Ja.
Und jetzt ist es so?
Ja.
Okay.
Sie hat geantwortet, sie meinte so, ja, okay, um welche Fragen geht es denn? Schickt mal rüber. Und das haben wir dann auch gemacht, unter anderem eben auch zur Kritik an den Albumversionen. Aber ja, danach hat sie nicht mehr geantwortet.
Also es kann ja auch um beides gehen, also um kreativen Erfolg und Chartplatzierung. Schwieriges Thema. Also
du findest schon, Taylor hat es eigentlich nicht nötig.
Nein, vor allem nicht. Ah nee, also die legt ja was hin, das sind ja Dimensionen, das hatten wir ja vorher nicht. Also das ist ja, natürlich kann man es nicht vergleichen, die Zeit, in denen Beatles, Elvis und Co. groß geworden sind, sind andere als jetzt. Also da gibt es ja einen ganz anderen Zugang mit Social Media und so weiter und so fort. Also brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber trotzdem sind das jetzt Sphären, die aufgehen, das ist unfassbar. Aber ja, weiß nicht, wie siehst du das denn?
Hier mal ein Beispiel dafür, was Taylor vielleicht so ein bisschen damit angerichtet hat, dass sie die ganze Zeit auf der Eins bleiben wollte oder warum Leute ein bisschen sauer waren. Mitte April wurde ja Tortured Poets veröffentlicht und war danach auch 4 Wochen auf der Eins. Dann hat Billie Eilish für Mitte Mai den Release von ihrem neuen Album Hit Me Hard and Soft angekündigt. Hammer Album. Alles sah dann auch so aus, als würde Billie damit auf die Eins gehen. Aber dann hat Taylor in der Woche 3 neue digitale Versionen und eine neue CD-Version von Tortured Poets veröffentlicht. Und Hit Me Hard and Soft ist nur auf der 2 eingestiegen. Aber es geht noch weiter. Die Woche darauf hat Taylor nochmal 3 Deluxe-Varianten von ihrem Album veröffentlicht und ist so auf der 1 geblieben. Und Billie hat immer noch nicht die 1 bekommen.
Könnte ja auch Zufall gewesen sein.
Na. Ja, und Mitte Juni gibt es dann aber noch einen Zufall, nämlich das Bread-Album von Charlie XCX.
Ja, der Soundtrack des Sommers. Und übrigens, Charlie XCX hat ja mit Billie Eilish auch diesen tollen Song.
Genau. Und auch da sah es eigentlich voll lange so aus, als würde Brad in Großbritannien auf der 1 einsteigen. Aber nur ein paar Stunden vor dem Brad-Release hat der Social-Account von Taylors Management-Team, Taylor Nation, gepostet, dass es nur bis Mitternacht exklusiv in Großbritannien 6 neue Deluxe-Versionen von Tortured Poets geben würde. Mit verschiedenen Live-Songs und Sprachmemos. Und Brad ist dann auf der 2 eingestiegen.
Der Brad-Move von Taylor. Hat sie das gesagt dazu? Nein, oder?
Also offiziell gab es diese Deluxe-Version, um den Auftakt der Eras-Tour in Großbritannien zu feiern. Aber der Auftakt war schon eine Woche vorher. Also so richtig kauft ihr das, glaube ich, niemand ab. Und vielleicht kannst du ja mal ganz kurz teilen, also dass man seine Releases so strategisch um andere KünstlerInnen plant, um möglichst hoch in den Charts einzusteigen.
Ja.
Also wie machst du das?
Das ist gang und gäbe, das macht man so und man guckt sich auch das Umfeld an und man rechnet hin und her und jeder tut alles, um das zu gewährleisten, dass natürlich man auf die Eins geht. Ganz ehrlich, es hat halt Grenzen. Ich finde, wenn es das erste Mal um eine Eins geht, finde ich das vollkommen legitim. Und es gibt ja auch, deswegen gibt es ja auch, weil, und das ist etwas, wo ich bis heute irgendwie nicht so richtig verstehen kann, in den Charts wird ja nicht gewertet, wie viele Menschen das Album gekauft haben, sondern es geht nach Umsatz. Das bedeutet, dass ein Fan eben 10 Sachen kaufen kann und der Umsatz zählt. So, das ist halt etwas sehr Verschobenes. Ich weiß nicht, keine Kritik an den Charts, um Gottes Willen. Es ist einfach nur etwas, wo ich auch manchmal denke, so ja, gut, klar, dann kannst du natürlich viele, hast dich ja auch schon gewundert wahrscheinlich, warum gibt es denn so viele Versionen, machen ja deutsche Künstler auch so, um einfach den höchstmöglichen Umsatz zu generieren und dann auf der 1 zu landen. Deswegen, ja, es ist gang und gäbe, aber ich finde, wenn es wirklich nach was weiß ich wie viele Wochen immer noch darum geht, nach so einer Tour, wo kein anderer Künstler jemals wahrscheinlich dahin kommt, in die Sphäre, wo Taylor ist jetzt aktuell. Also sympathisch ist es nicht.
Ja, und die Kritik an Taylor ist nämlich auch genau das, dass sie es vielleicht ein bisschen übertreibt mit dem Ehrgeiz, so lange wie möglich auf der Eins zu bleiben.
Taylor Swift, das weiß man nun ganz genau, ist, ich nenne es mal Rekorde geil. Und das war sie immer. Sie freut sich über jeden Preis. Sie freut sich über jeden Rekord, diesen sie bricht. Und da passt das durchaus rein.
Professor Glasenabs Worte, nicht unsere. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen unemotional, weil ich mir so denke, okay, klar, 36-Version ist schon ein Statement. Gleichzeitig macht sie es ja auch, weil sie weiß, dass es klappt. Also sie zwingt ja niemanden, diese ganzen Versionen zu kaufen. Ich zum Beispiel, ich habe noch gar nichts gekauft. Keine einzelne Version von The Tortured Poets. Und wenn die Fans das kaufen wollen, dann, ich meine, die anderen Mädels können ja das gleiche Spiel spielen. Ich meine, Billie Eilish hätte das ja auch machen können. Charlie XCX auch. Und wahrscheinlich haben die das auch gemacht, aber
das gang und gäbe, ja, ja. Also man hat verschiedene Cover zum Beispiel, dass es so eine Collection-Cover-Geschichte ist und sowas. Also das gibt's natürlich, das macht man. Das ist, that's the game. Aber ja, ich habe einen TikTok gesehen tatsächlich, wo eine geschrieben hat, ich glaube, ich bin in der Sekte gelandet und du siehst halt alle Hände in einem Takt so. Ja, das ist schon eine krasse Bewegung. Also auf der einen Seite krass, auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, sie hat halt so viele Fans.
Ja.
Es ist Chapeau.
Ja, und da kann halt wirklich niemand mithalten. Also wirklich auf der Eras Tour war das auch echt so, ja, wie so kleine Minions überall, die alle so Taylor vergöttern auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, I was part of it. Also das war schon trotzdem auch eine sehr schöne Erfahrung. Ihr wird jetzt aber halt auch vorgeworfen, wegen dieser ganzen Veröffentlichungen im Mai und Juni antifeministisch zu sein.
Ah ja, gut, weil die anderen Veröffentlichungen von Frauen waren.
Ja, ich finde schon, das ist ein harter Vorwurf.
Und so grundsätzlich ist es schwierig zu sagen, ist es antifeministisch. Na klar, wahrscheinlich. Ich gebe es auch zu, ich hätte Hit Me Hard and Soft dann auch ganz gerne an Platz 1 gesehen. Aber wie gesagt, es ist auch ein Geschäft, ein Konkurrenzkampf.
Beim Antifeminismus bin ich zwiegespalten, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass sie genau das Gleiche gemacht hätte, wenn jetzt Harry zu der Zeit ein neues Album rausgebracht hätte.
Ja, und wir haben in diesem Podcast ja auch schon viel über ihre Business-Strategie im Allgemeinen gesprochen. Hört da gerne nochmal in Folge 3 rein.
Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Taylor das sogar während Midnights, als sie Midnights rausgebracht hat, da hat sie auch deinen Drake von der 1 blockiert. Also ich glaube, Taylor ist da einfach sehr ehrgeizig, egal wer der Gegner ist. Aber apropos unsere alten Folgen, worüber wir in der 6. Folge schon viel gesprochen hatten, war Taylors politisches Engagement.
Genau, und im April haben wir, und ihr vielleicht auch, uns noch gefragt, wird sie sich dieses Jahr auch positionieren? Und wenn ja, wann?
Ja, und Mitte August, da hatte sie sich immer noch nicht geäußert. Da hat Donald Trump dann auf einmal KI-Bilder von Taylor gepostet, die seine Kampagne unterstützen sollten. Auf einem ist Taylor als Uncle Sam dargestellt mit dem Text »Taylor wants you to vote for Donald Trump«. Also Taylor will, dass ihr Trump wählt.
Wie hast du das wahrgenommen?
Also, dass sie Trump unterstützen würde, das war nie eine Option. Ich habe ja schon immer gesagt, sie wählt demokratisch. Sie hatte schon bei der Wahl zuvor öffentlich Trump-Gegner Biden unterstützt. Und diesen Move von Trump jetzt fand ich mega bodenlos. Und ich fand es eigentlich auch schon lächerlich. Ich glaube, jedem war eigentlich sofort klar, dass diese Bilder fake waren.
Ja, aber Taylor hat da gar nicht drauf reagiert, glaube ich, oder?
Ja. Und zum einen fiel das ja irgendwie genau in ihre Woche des Schweigens nach Wien. Zum anderen wollte sie wahrscheinlich Trump auch einfach keine Aufmerksamkeit geben, was ich auch richtig finde. Aber mir war schon immer klar, dass sie sich später zur Wahl äußern würde und dass sie auch die Demokraten unterstützen würde. Nur wann war halt so ein bisschen die Frage.
Okay, dann lass doch noch mal ganz kurz ein US-Wahl-Recap machen. In den USA wird am 5. November 2024 gewählt. Als wir die ersten 6 Folgen dieses Podcasts aufgenommen haben, war noch Joe Biden der Kandidat der Demokraten. Das änderte sich im Sommer. Im Juli hat Biden seine Kandidatur zurückgezogen und im August wurde seine aktuelle Vizepräsidentin Kamala Harris offiziell als neue Kandidatin nominiert. Sie könnte die erste schwarze und indischstämmige Frau sein, die Präsidentin der USA wird. Am 10. September gab es dann die erste TV-Debatte zwischen Trump und Harris.
Die auch Taylor geguckt hat. Und im Anschluss hat sie sich dann für viele endlich geäußert. Und das richtig deutlich.
Superstar Taylor Swift has endorsed Kamala Harris for president.
Nach dem TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump hat sich Taylor Swift ganz klar auf eine Seite gestellt.
Und das ist tatsächlich eine bahnbrechende Meldung, denn Taylor Swift hat enormen Einfluss auf gerade junge Wähler, junge Menschen.
Welche Macht hat Taylor Swift im US-Wahlkampf?
Ich habe so gefeiert. Okay, für alle, die es nicht mitbekommen haben, sie hat ein Bild mit ihrer Katze gepostet und geschrieben, ich fasse grob zusammen, die meisten von euch werden den Post vielleicht doch kennen. Sie hätte die TV-Debatte verfolgt und als Wählerin sei ihr wichtig, sich gründlich darüber zu informieren, wie die Kandidaten zu den Themenfeldern stehen, die ihr persönlich wichtig sind. Sie spricht dann auch die gefakten KI-Bilder an, sagt, dass ihre Ängste vor Desinformation und KI dadurch noch gestiegen sind und dass ihr das klar gemacht hätte, dass sie politisch sehr transparent sein muss. Und dann sagt sie ganz deutlich, ich werde in der Präsidentschaftswahl 2024 für Kamala Harris und Tim Walz, ihren Vizepräsidenten, stimmen. Kamala Harris würde für Besonnenheit stehen, während Trump Chaos verkörpere. Und Tim Walz würde sich schon seit Jahrzehnten für LGBTQ+ und Frauenrechte einsetzen.
Und weißt du, was so süß ist? Tim Walz hat von diesem Post tatsächlich live im Fernsehen erfahren, als er dem Sender MSNBC ein Interview gegeben hat. Hör dir das an.
I'm going to read you the whole thing because this was, I don't think you know about this, but this was just posted online by a woman you might have heard of, whose name is Taylor Swift.
Also die Nachrichtensprecherin liest ihm den kompletten Post vor und er sieht einfach so glücklich aus. Sein Lächeln wird immer breiter.
All those things, I am incredibly grateful, first of all, to Taylor Swift. I say that also as a cat owner, a fellow cat owner. That was eloquent and it was clear. And that's the type of courage we need in America to stand up.
Also er sagt, dass er Taylor Swift sehr dankbar ist, dass das ein sehr klarer, eloquenter Post war und dass die USA genau diesen Mut jetzt brauchen. Und er sagt, dass er ja auch Katzenbesitzer ist, weil Taylor ihren Post mit Childless Cat Lady unterschrieben hat.
Das war so ein geiler Move, weil das war eine Anspielung auf Trumps Vizekandidaten J.D. Vance, der vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt hat, dass die USA von Demokraten, Oligarchen und, ich zitiere, einem Haufen kinderloser Katzenfrauen geführt werden, die verbittert seien, weil sie eben keine Kinder haben und deswegen wollen, dass es dem Rest des Landes auch schlecht geht. Was soll man dazu noch sagen? Er hat in dem Interview auch direkt Kamala Harris genannt und weil sie keine leiblichen Kinder hat, sie hat Stiefkinder, wäre sie nicht qualifiziert, ein Land zu regieren.
Bullshit, es hat mich auch so aufgeregt.
Das geht gar nicht. Und um den Post von Taylor noch zu Ende zu bringen, sie hat da zwar klar gesagt, wen sie wählt, aber sie hat auch gesagt, ich zitiere, meine Entscheidung ist klar, ihr müsst eure eigene treffen und eure eigene Recherche machen. Dann postet sie noch einen Link zur Wählerregistrierung, weil in den USA muss man sich erstmal zur Wahl anmelden. Und bumm, das Internet explodiert.
Ich hatte wirklich das Gefühl, dass jeder diesen Post geteilt hat und das war wirklich, also das waren Breaking News.
Ja, ich glaube, viele waren erleichtert, dass sie sich endlich geäußert hat. Donald Trump war nicht so erleichtert, wie er Fox News am 11.09.2024 am Telefon erzählt hat.
I was not a Taylor Swift fan. It was just a question of time. She couldn't possibly endorse Biden. You look at Biden, you couldn't possibly endorse him. But she's a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat. And she'll probably pay a price for it at the in the marketplace.
Sie scheint immer Demokraten zu unterstützen und sie wird einen wirtschaftlichen Preis dafür bezahlen. Später hat er übrigens dann noch weniger diplomatisch auf Truth Social gepostet. I hate Taylor Swift. All caps.
Sehr professionell, ja, so kennt man ja. Aber glaubst du, wird Taylor für ihre Äußerungen einen wirtschaftlichen Preis bezahlen? Und wie viel Macht hat sie politisch?
Gute Fragen. Weil wir beide keine Politikwissenschaftlerin sind, hat unser Team dazu einfach mal mit einer Expertin gesprochen.
Ich bin Sarah Wagner, ich bin stellvertretende Direktorin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, bin ausgebildete Politikwissenschaftlerin und beschäftige mich beruflich wie auch privat mit den USA und den transatlantischen Beziehungen.
Sarah Wagner sagt, dass junge Frauen für die Demokraten eine extrem wichtige Wählergruppe sind. Deswegen ist der Post von Taylor definitiv wichtig. Es gab aber auch direkt ein Aber.
Wir müssen aber auch vorsichtig sein, wenn wir über den politischen Einfluss von Taylor Swift sprechen. Denn es ist enorm schwierig, solch einen Einfluss auch wirklich genau zu messen.
Aber sie hatte doch den Link zur Registrierung gepostet. Das müsste man doch eigentlich nachverfolgen können, oder?
Hier muss man genau hinschauen, denn ja, viele haben auf den Link in dieser Story geklickt. In dem 24-Stunden-Fenster waren es ungefähr 400.000 BesucherInnen. Das bedeutet aber eben nicht, dass diese Leute sich alle registriert haben, denn dafür muss man auf dieser Seite auch erst ein paar Mal weiterklicken, bis man auf die Registrierungsseite in dem jeweiligen Bundesstaat geleitet wird und dort kann man sich dann registrieren. Und ich konnte bisher keine verlässlichen Zahlen finden, zu wie vielen Registrierungen es im Endeffekt wirklich kam.
Okay, verstehe. Das haben ja vielleicht auch Leute einfach nur aus Neugier auf den Link geklickt.
Ja, und sie hat bei den VMAs im September dann auch nochmal zur Registrierung aufgerufen.
So
Wir müssen hier nochmal kurz auf die Spaltung der USA gucken. Und zwar gibt es in den USA Staaten, die immer traditionell demokratisch oder republikanisch wählen. Und dann gibt es in den USA Swing States, also Staaten, bei denen man nie genau weiß, in welche Richtung sie schwingen, ob rechts oder links. Dazu gehören aktuell 7 Bundesstaaten: Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin und Michigan. Und deswegen ist die große Frage: Erreicht Taylor WählerInnen in diesen Staaten?
Also es ist wichtig für die Demokraten, dass sich Leute in den Swing States registrieren und dort wählen gehen. Und es ist nicht ganz so wichtig, wenn sich jetzt noch 1000 zusätzliche Wähler oder Wählerinnen in Kalifornien registrieren und dort wählen gehen, da das ein relativ sicherer Staat ist eben für die Demokraten.
Anders gesagt:
Es kommt auf eine kleine Gruppe von unentschiedenen WählerInnen an. Und ob die halt alle Hardcore-Swifties sind und sich hier beeinflussen lassen, wage ich eben zu bezweifeln.
Sarah Wagner sagt auch, der Impact von Taylors Post ist schwer herauszufinden, weil sich zum einen wahrscheinlich durch die TV-Debatte ja sowieso gerade viele mit den KandidatInnen auseinandergesetzt haben. Aber sie hat noch ein Aber.
Was natürlich ein letzter wichtiger Aspekt ist, dass durch die Unterstützung von Swift einfach das mediale Interesse enorm groß ist und Harris und die Demokraten in diesem Zusammenhang noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist enorm wichtig in einem Medienumfeld, was eben ja doch sehr zersplittert und auch so schnelllebig ist.
Zum anderen sagt sie, sind viele schon davon ausgegangen, dass sich Taylor Swift für die Demokraten ausspricht, ich ja auch. Und deswegen hat so ein Post dann vielleicht nicht mehr so die Power, die ihre erste politische Äußerung 2018 zu den Midterms hatte, wo alle ja noch gerätselt haben, wie wählt die ehemalige Country Mouse Taylor Swift? Darüber haben wir im Detail in Folge 6 gesprochen, falls ihr nochmal reinhören wollt.
Und was sagt Politikexpertin Sarah Wagner zum Risiko, weniger Geld zu verdienen, weil man sich politisch positioniert? Also ich kann mir vorstellen, dass das viele Künstlerinnen davon abhält, sich zu äußern. Also mich nicht. Aber ich glaube, könnte sein, ja.
Da sieht sie eigentlich keine große Gefahr. Also zumindest nicht für Taylor.
Taylor Swift ist eine enorm erfolgreiche und reiche und einflussreiche Frau im Business. Daher ist das Risiko für sie im Vergleich zu unbekannteren SängerInnen geringer, sich zu positionieren.
Okay, also man kann sagen, cool, dass Taylor sich politisch positioniert hat und für viele Swifties sicherlich auch ein wichtiges Zeichen, aber vermutlich wird der Impact auf die Wahl dann doch eher gering sein.
Ja, oder einfach schwer zu messen. Ich wäre auch sehr enttäuscht gewesen, wenn sie nichts gesagt hätte und ich finde, sie hat sich dieses Mal auch wirklich klar positioniert.
Gisem,
Vanessa.
Wir haben über so viele Themen gesprochen. Wahnsinn. Also wir sind, ich zähle nochmal auf. Ich muss ablesen, es waren so viele. Also die krassen Konzerte in Deutschland, für die Menschen 18 Stunden Anreise auf sich genommen haben. Abgesagte Konzerte in Wien, dann wie die Geheimdienste arbeiten und die Meinung dazu gehört. Ob Taylors Schweigen nach den Konzertabsagen nur richtig war oder falsch, wir wissen es nicht, wir haben darüber gesprochen. Die vielen Releases, die komischen Timings und wir haben über die US-Wahl gesprochen. Wie geht's weiter?
Guck mal, ich habe die ganze Zeit gesagt, als nächstes kommt Reputation Taylors Version.
Mhm.
Ich tippe ja eigentlich die ganze Zeit auf so Januar oder halt einfach Ende der Tour, dass sie es announced. Aber seit heute Morgen habe ich plötzlich ein anderes Bauchgefühl. Seit heute Morgen denke ich, ich glaube, es kommt zuerst ein ganz neues Album.
Boah. So nach reicht. 36 Versionen, so ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr.
Irgendwie.
Ganz ehrlich, sie hat ein neues Reputation-Outfit.
Stimmt, was sehr schön
in Gold
aussieht.
Ja, das andere hat ja auch schon ein bisschen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass auch ein Superstar wie Taylor Swift Nähte aufreißen und so. Das habe ich gefeiert. So.
Wo auch alle dachten, es ist extra und ein Zeichen für etwas.
Aber nervt es nicht irgendwann?
Ja, die Leute
auch
übertreiben
schon.
Teilweise.
So,
das,
ja, das ist so schade, weil das macht sowas Natürliches kaputt, was sich
ja
so aufgebaut hat.
Also, wir
ja
lieben auf jeden Fall das neue Outfit und du denkst, Reputation kommt als nächstes.
Na, ich weiß nicht, sie trägt natürlich auch gerade viele Schlangensachen. Wir haben es ja schon gesehen. Sie hat ja auch eine Schlange auf ihrer Tasche und einen Ring hier und so. Natürlich
okay,
deutet
du verfolgst
alles.
Es, ja.
Ja, natürlich verfolge ich es. Immer noch Swiftie, auch wenn ich nicht auf dem Konzert war. Funktioniert. und ja, also wir kennen Taylor. Sie will natürlich auch nicht das liefern, was alle denken. So, das macht
genau
sie halt auch sehr gern. Aber
ja,
jetzt schon ein neues Album. Klar, ich meine, sie hätte viel Material. Es kommt
ja
auf jeden Fall sehr viel Travis, I love you much.
so wäre ein Songtitel. Travis,
I love you much.
Das ist die Prognose von Vanessa und Gisem.
much. So, professionelles Statement. Was kommt als nächstes?
Ja, also hört mir zu. Also entweder Reputation oder es ist wirklich ein komplett neues Album. Irgendwas wird aber kommen, wenn sie das Ende der Tour wirklich erreicht hat, weil auch das wird dieses Jahr passieren.
Die was
Tour
sagt denn Glasi?
Ja, also tatsächlich habe ich mich auch gefragt, was Glasi sagt, weil ich mich gefragt habe, wie soll sie jemals das Momentum, was sie gerade hat, toppen? Die Eras-Tour toppen, auch wenn sie nochmal auf Tour geht. Und
weißt du, was es ist? Sorry, ich grätsche rein.
Nee, sag mal.
Ich glaube, es geht nicht mehr um Toppen. Es geht um Halten.
Wie hält man sowas?
Tja, ja, nicht übersättigen. Also einfach den Moment finden, wo die Leute nicht übersättigt sind und dann einfach wieder neue Musik zu geben, die einfach absolut gorgeous sein wird, weil sie einfach gut ist. Wobei, wer weiß, vielleicht ist Taylor auch jemand wie Adele, die With a Broken Heart nur schreiben kann.
Denkst du?
Naja, sie hat schon, also zehnmal nach, sie hat schon mehr Breakup-Sachen als Happy, Happy, ich bin in Love. Und ja, so in Love war sie jetzt auch noch nie. Also wir denken, ja, das wird heiraten. Also das kommt eigentlich als nächstes. So, das muss, ich wünsche mir das, Punkt. Ist mir wurscht, ob das modern ist oder nicht. Ich will, dass sie heiraten.
Ich lese aber auch, wie du hier gerade so Business-Advice gibst für Musikschaffende, wie man das am besten macht. Taylor, hör mal rein, hör, was Vanessa sagt.
Aber findest du nicht?
Ich habe mich halt gefragt, sie könnte halt jetzt auch einfach was komplett anderes machen. Zum Beispiel? Jetzt ist es eine Akustiktour. Ganz kleine Räume wieder. Kleiner Saal, Museum, die Gitarre.
Eben, es muss anders sein.
Es muss komplett anders sein.
Genau, nicht toppen, sondern halt.
Stimmt.
Weil das meine ich damit.
Ja. Und Jörn Glasenapp, du hast ja gerade schon so nach ihm gefragt, der Taylor-Professor, der hat nochmal einen richtig heißen Take, was passieren könnte.
Was ich annehme und auch hoffe, ist, dass sie sich von Jack Antonoff und Aaron Dessner als Produzenten im Guten trennt. Ich möchte gleich sagen, Tortured Poets ist ein wunderbares Album, aber musikalisch ist es dann doch sehr bekannt gewesen. Irgendwie eine Mischung aus den Midnights, den Vault-Tracks von 1989 und Folklore und Evermore. Mit anderen Worten, das haben wir gehört. Sie hat mit Dessner und insbesondere Jack Antonoff schon viel aufgenommen. Und sie braucht mal wieder, und ich schätze auch, das sieht Taylor Swift auch so, sie braucht mal wieder einen Push mit neuen Kooperationspartnerinnen und Partnern, die sie dann auch künstlerisch in eine andere, ja, Liga, nicht Liga, quantitativ, in eine andere Richtung treiben.
You heard it here first. Würdest du es finden?
Ich kann es mir eigentlich nicht so gut vorstellen, weil ich weiß, sie liebt Jack Antonoff und Aaron Dessner. Das sind alles beste Freunde.
Never change a running system.
Ne, aber irgendwie hätte ich auch mal wieder Bock auf so einen Moment wie damals mit 1989, als sie komplett die Genres geschiftet hat. Vielleicht kommt
aber
doch
was
noch mal.
Was kommt dann, weißt du? Was ist es für ein Genre?
Oh. Wie ist mit Rock? Oder wieder richtig good old country.
Das würde ich auch geil finden.
Da gäbe es doch viel,
ja, das
was sie probieren
geil
könnte. Hm. Was findest du geil? An Musik? Außer Travis, I love you so.
Much.
I love you much.
I love you much, bitte, ja. Also ich liebe ja, weißt du, das Schöne ist ja, sie macht Musik, die einfach so krass zeitlos ist. Zumindest finde ich so Folklore ist ja mein absolutes. Jetzt kommt der Herbst. Das ist so für mich, keine Ahnung, das ist einfach ein wunderschönes Album, was ich in der Zeit einfach voll gerne höre. Ich kann auch nicht genug kriegen von. Und ich merke richtig, dass zum Beispiel so ein Reputation-Album, ich feiere das halt mit visuell. Aber nur das Album höre ich komischerweise nicht.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also ich finde es auf der Tour so mega. Und es war ja diese Rain-Show jetzt in Miami.
Oh,
das sah so gut aus. Das sah so gut aus. Also für alle, die es nicht gesehen haben, die stand einfach im strömenden, also es war eine Dusche.
Ja.
Es war einfach so krass. Und dann kam Reputation, ihre darkest era.
Mhm.
Deswegen, Taylor, we love you
und
much.
Das ist, we love you much. Und ich finde, das ist das perfekte Schlusswort.
Oh, schon wieder rum?
Rum.
Na gut. Okay. Um die ganze Taylor Swift Story zu erfahren, wie ihre Karriere gestartet ist und wie sie dahin kam, wo sie jetzt ist, was sie als Businessfrau ausmacht, was ihre Songwritings besonders macht und was hinter ihrer Fanbeziehung steckt, das könnt ihr euch in den ersten 6 Folgen von Die Taylor Swift Story anhören. Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eine Bewertung, über ein Abo und wenn ihr diesen Podcast an alle Menschen schickt, die über Taylor Swift mehr erfahren sollten.
Die Taylor Swift Story ist ein Podcast der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Die Hosts sind Vanessa Mai und Gizem Celik. Executive Producer ARD Kultur, Christian Costa-Zahn. Executive Producers Flow Media Company, Robert Kindermann, Sabrina Andorfer. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Projektleitung Flow Media Company, Eva Hoos, Sabrina Andorfer. Produktionsleitung ARD Kultur, Annemarie Haag. Produktionsleitung Flow Media Company, Tim Giese. Recherche, Eva Hoos, Theresa Hertel, Gizem Celik, Anna Scholz. Skript und Dramaturgie, Anna Scholz, Janina Rook, Gizem Celik, Eva Hoos, Theresa Hertel. Autorin dieser Folge ist Anna Scholz. Sounddesign Lorenz Schuster. Postproduktion Lorenz Schuster.
Wenn ihr aktuelle Hintergründe zu den US-Wahlen erfahren wollt, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade wichtig sind. Und sie wagen auch den Blick über den Tellerrand und schauen zum Beispiel auf die US-Wahl. Der Podcast erklärt und ordnet ein. Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Das ist spannend und bietet neue Einblicke. Hört doch mal rein. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.